Amen. Der Frank hat schon gesagt, wir sind in einer Gottesdienstserie zum Thema «Mit Freude Christ sein» und wir schauen in dieser Gottesdienstserie oder haben den Philipperbrief miteinander angeschaut, kommen jetzt langsam zum Schluss von dem Brief. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber das ist eigentlich ein grosses Anliegen von mir, wenn wir so Serien machen über einen Brief, über ein biblisches Buch, dass die Zuhörer den roten Faden, wo sich durch das Buch durchzieht, entdecken. Und ich hoffe, ihr habt den roten Faden entdeckt und ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass der Paulus in diesem Brief eigentlich immer zwei Ebenen hat, der Brief. Das ist auf der einen Seite die Ebene von den Philippern, von denen, die den Brief überkommen. Die haben es nicht einfach, die haben es schwierig, die haben eine schwierige Situation, ein schwieriges Umfeld. Sie erleben Druck, sie erleben drohende Verfolgung. Es ist nicht wirklich schön, was sie erleben. Und auf der anderen Seite ist die zweite Ebene, das ist ein Paulus, seine persönliche Ebene. Und er sitzt im Gefängnis und schreibt den Brief und beschreibt immer wieder, wie es ihm geht, in seiner Situation hinein. Und spannt nachher die Brücke zwischen diesen zwei verschiedenen Ebenen. Und sagt eigentlich den Philippern, schaut, euch geht es gar nicht so anders, wie es mir geht. Er sagt im Brief, glaube Kapitel 2 ist er da, da ihr nun denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen und gehört habt. Also er sagt ihnen, schaut, es geht euch eigentlich ganz ähnlich. Und Herausforderung. Trotz einer schwierigen Situation mit Freude Christ sein, ist für mich genau die Gleichung wie für euch auch. Und ich mache euch Mut. Orientiert euch an dem, was ich gelernt habe und orientiert euch an dem Geheimnis, das ich entdeckt habe, wie man nämlich mit Freude Christ sein kann. Merci vielmals. Orientiert euch an dem Geheimnis, das ich entdeckt habe, nämlich, dass man dann mit Freude Christ sein kann, auch in einer schwierigen Situation, wenn man lernt, eine demütige Haltung einzunehmen, sich unter Gott zu stellen, Ja zu sagen zu seinem Plan, auch dann, wenn der unverständlich und vielleicht im Moment für mich nicht nachvollziehbar ist. Im vierten Kapitel, der Text, wo wir heute miteinander einsteigen, Kapitel 4, 1 bis 9, da werdet ihr merken, dass der Paulus die zwei Ebenen einmal mehr verbindet. In dem Text, den wir heute anschauen, ist es die Ebene der Philipper, wo er anspricht. Was heisst das jetzt für euch? Nächsten Sonntag dann sehen wir das Pendant dazu, da wird der Frank Predigt halten, die Abschlusspredigt. Was hat das im Paulus? Was heisst das für den Paulus, für seine Situation? Weil dort wird er nochmal ganz stark von sich reden. Und er fasst praktisch in dem vierten Kapitel ganz vieles nochmal zusammen, wo er schon gesagt hat oder angedeutet hat, seine Empfänger, oder wo er schon mal aufblitzen lassen hat. Und ich mache euch Mut, schlägt doch bitte eure Bibeln auf. Im Philipperbrief im Neuen Testament, im vierten Kapitel. Wir schauen die Verse 1 bis 9 miteinander an. Und ich lese euch die heute nicht vorgängig vor, sondern wir gehen während der Predigt durch den Text durch und ihr könnt während der Predigt in eurer Bibel mitlesen und mitschauen. Ja, ich habe schon gesagt, die Situation der Philipper ist nicht so einfach und die Situation von Paulus ist nicht weniger schwierig. Und wenn man in einer schwierigen Situation drin ist, dann ist die Gefahr ganz, ganz gross, dass man unzufrieden wird. Ich habe gedacht, vorher, als du da vorne gestanden bist mit deinem Laptop und so unzufrieden gewesen bist über dein Laptop oder über dein Tablet. Du weißt, was kommt, gell? Es ist ein Windows-Tablet. Aber ich kann das nachvollziehen, natürlich. Ich arbeite auch auf der Windows-Welt sonst. Aber Unzufriedenheit, das ist etwas, das so schnell kommt. Und wenn man unzufrieden ist, dann ist die Gefahr ganz, ganz gross, dass man die Unzufriedenheit ablässt. Und zwar in der Regel an denen, die einem am nächsten sind. Euren völlig unverständlich fragenden Blick entnehme ich, dass ihr das nicht kennt. Aber die zwei, drei von euch, die wissen, von wem ich rede, ihr kennt das. Man ist unzufrieden und dann fängt man an, am Ehepartner rumzunörgeln. Man fängt an den eigenen Kind rumzumuckeln. Man schimpft. Oder man nörgelt an anderen in der Gemeinde rum und macht die anderen in der Gemeinde zur Projektionsfläche eigentlich von dem, was im eigenen Leben nicht gut ist, was einem im eigenen Leben querkommt oder wenn man mit der Situation Mühe hat oder wo man auch mit Gott Mühe hat, wo einem jetzt den Weg geführt hat. Ich kenne das als Pastor gut, dass ich zur Projektionsfläche geworden bin für ein Problem, das eigentlich jemand mit sich selber hatte und mit Gott. Das ist ein bisschen der Nachteil als Pastor, dass man oft so ein bisschen schnell ein potenzielles Opfer wird für die Unzufriedenheit von anderen Leuten. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Der Vorteil als Pastor ist, wenn es dir selber nicht gut geht und du so richtig unzufrieden bist, hast du 100 potenzielle Projektionsflächen, wo du deine eigene Unzufriedenheit kannst auf sie projizieren. Und umgekehrt ist nämlich auch gefahren. Und das passiert uns als Pastoren natürlich auch. Frank nicht. Mir schon. Er hat so viel mit seinem Windows-PC-Lampen, dass er gar nicht dazukommt, unzufrieden zu werden über Gemeinde. Aber ich habe ein iPad und habe darum wahnsinnig viel freie Zeit. Unzufrieden zu werden über Gemeinde. Und was passiert denn? Dann fängst du an, über die eigene Gemeinde zu schimpfen. Und ich kenne das sehr gut. Und fange dann an, rumzumuckeln an dem oder am anderen, an diesem und an jenem. Und glaubt euch, wenn sich ein Pastor einmal so richtig festbissen hat, an etwas, dann ist ein Pitbull, ein Klacks dagegen, dann lässt man nicht mehr los. Auch wenn einem die eigene Ehefrau sagt, weißt du, eigentlich, Dani, bist du das Problem. Und nicht der Peter und der Freddy und der Max. Und meistens ist es ja auch so, dass man mit den Gedanken und Gefühlen, die man dann hat, dass man so unzufrieden ist, dass man nicht allein bleibt damit. Wenn sie ja noch bei einem bleiben würde, hat es noch seine Sache. Aber meistens teilt man das sehr schnell auch mit anderen. Man fängt an, andere involvieren. Und ehe man sich versieht, ist man am Kämpfen. Und zwar an der komplett falschen Front. Statt nämlich darum zu kämpfen, eine demütige Haltung einzunehmen vor Gott und zu sagen, Herr, ich verstehe deinen Weg nicht und es passt mir auch nicht, aber ich will mich unter deinen Weg stellen, statt diesen Kampf zu kämpfen gegen sich selber und gegen seine alte, schuldbeladene Natur, fangen wir an, gegeneinander zu kämpfen. Und ganz schnell scheint es so zu sein, dass die eigene Unzufriedenheit ausgelassen wird an anderen und das führt zu Konflikten. Und es scheint auch der Fall zu sein bei den Philippern, dass da ein Problem war, das in der Gemeinde da war. Darum ist der Paulus ganz stark dran und sagt ihnen, schau, Kollegen, da müsst ihr aufpassen. Passet auf, dass eure Unzufriedenheit über eure Situation, die schwierig ist, ich weiss es, ich erlebe ja auch eine schwierige. Und die ist ja ganz ähnlich. Aber passet auf, dass ihr diese Unzufriedenheit nicht aneinander ablehnt. Offensichtlich hat es zwei Frauen gegeben, das ist nicht eine Wertung, überhaupt nicht. Das ist auch nicht, dass der Paulus jetzt sagt, Frauen haben ein grösseres Problem mit dem, überhaupt nicht. Aber einfach in dieser Situation sind es jetzt halt zwei Frauen gewesen, die haben ein Problem gehabt miteinander. Die Evodia und Syntyche. Im Vers 1 und 2 von Philippa 4 schreibt der Paulus, nämlich die zwei Frauen, adressiert er die zwei Frauen ganz speziell. Und er sagt, daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude, mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie dieselbe Gesinnung haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die im Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Briefe im Neuen Testament sind ja immer vorgelesen worden vor der ganzen Gemeinde. So wie wir heute auch einen Brief vorlesen, wenn der Harry einen Brief schreibt an uns als Gemeinde, wir würden den im Vorprogramm vorlesen, natürlich. Und genauso ist der Brief von Paulus vorgelesen worden vor der ganzen Gemeinde. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden so einen Brief vorlesen vor der ganzen Gemeinde. Jetzt muss ich mir zwei raussuchen, ohne dass ich Fehler mache. Ich nehme den Urs und den Samuel. Den Urs, dass ihr alle wisst, von wem ich rede. Den Urs Klingelhöfer und den Samuel Eschlimann. Und jetzt würde ich sagen, ihr Lieben, ich ermahne euch, steht fest im Herrn. Und wenn ich dem Urs Klingelhöfer und dem Samuel Eschlimann noch sagen wollte, ihr solltet einmal euren Konflikt bereinigen, ihr zwei. Und dann sagt mir das, ihr seid zwei liebe Kerle. Ihr habt selten Streit, einmal nicht miteinander. Hoffe ich jetzt. Aber stellt euch mal vor, das passiert. der Paulus macht da. Warum macht er da? Warum thematisiert er einen Konflikt, wo zwei Einzelpersonen haben? Einfach einmal Batch vor der ganzen Gemeinde. Das ist eine berechtigte Frage, die man sich stellen muss, wenn man den Text liest. Ich glaube, der Grund dafür ist der, dass eben der Streit zwischen diesen zwei Frauen, zwischen der Evodia und der Syntyche, schon lange kein Streit mehr ist, nur zwischen zwei Frauen. Sondern dass der Streit schon lange angefangen hat, Kreisli zu ziehen. Weil da machen Konflikte immer. Konflikte fangen an, Kreise zu ziehen. Man fängt an, mit anderen darüber zu reden. Man sucht Verbündete, die einem im eigenen Kampf unterstützen, die einem den Rücken stärken. Korinth ist das beste Beispiel dafür, wohin Konflikte führen können. In 1. Korinther, Kapitel 1, schreibt Paulus noch: Ich habe gehört, es gäbe in eurer Gemeinde, wie sagt er das dort, Streitereien. In Kapitel 11 sagt er, aus diesen Streitereien sind bereits Parteiungen geworden. Es fängt an mit einem Streit, aber auf einmal gibt es einen Krieg. Spaltungen. Zwischenmenschliche Probleme tragen die Dynamik in sich, dass plötzlich ein Gemeindeproblem wird. Dass etwas, was ein Einzelproblem wird, plötzlich ein Gemeindeproblem wird. Konflikte potenzieren sich und oft sind es Zerwürfnisse zwischen den Einzelnen, die sich wie ein Krebsgeschwür ausbreitet und zu einem Zerwürfnis in einer ganzen Gemeinde werden können. Und das breitet sich aus, die Atmosphäre wird vergiftet, die Stimmung wird gereizt. Und statt dass eine Atmosphäre da ist von Anteilnahme, von Miteinander, von Zusammenstehen, gerade in so einer Situation, wo ja das so wichtig wäre, wie bei den Philippa, wo es schwer haben, da gäbe es genug Druck von außen. Statt dass man zusammenstehen würde, fängt man an, einander mit Misstrauen und Zurückhaltung begegnen und jeder sucht seine Leute, die ihm den Rücken stärken. Und schneller als einem lieb ist, hat man zwei oder noch mehr Lager in der Gemeinde. Und um das zu verhindern, spricht der Paulus die Situation so offen an, und das ist gut so, dass er das macht. Denn damit, dass er den Konflikt anspricht, wo wahrscheinlich sowieso alle darum gewusst haben, weil wisst ihr, da ist auch kein Geheimnis, was ich euch da verrate. Also wenn zwei miteinander Lampen haben, geht da im Hui um und die ganze Gemeinde weiss es. Oder? Wir sind, also ich denke manchmal, Buschtrommeln ist laut und unter den Christen manchmal noch lauter. Wir leben eng zusammen, wir wissen viel voneinander. Und das ist bekannt. Man weiß genau, der Urs und der Samuel, die können es nicht miteinander. Oder? Das weiß man. Ja, sonst hocken die immer bewusst auseinander am Sonntagmorgen, oder? Schaut, so Sachen weiß man. Auch da hat man das gewusst. Die haben ganz genau gewusst. Die Gemeinde hat doch gewusst, dass die Evodia und die Syntyche ein Problem haben miteinander. Und der Paulus spricht da ganz offen an vor der ganzen Gemeinde. Ich glaube ganz bewusst drum, weil dahinter auch eine Botschaft ist für den Rest der Gemeinde. Nämlich Botschaft. Ihr Lieben, lasst da denen ihren Konflikt sein. Da müssen die zwei miteinander klären. Und nicht ihr. Da sollen die miteinander ausjassen. Nicht die ganze Gemeinde. Lasst euch nicht in das Problem reinreissen. Da gibt nur ein Parteiendenken, wo ihr Parteien ergreift und anfängt mitzukämpfen. Wenn ihr schon kämpft, wenn ihr schon kämpfen wollt, dann kämpft ums Richtige. Kämpft um Einheit. Da ist das Kampffeld. Kämpft für die Einheit der Gemeinde. Und nicht, dass die eine oder die andere Recht bekommt. Ihr Lieben, wir könnten da ganz viel sagen zum Thema hinum reden, zum Thema biblisches Konfliktmanagement, zum Thema Kultur in der Gemeinde, eine Kultur in der Gemeinde leben, wo Wertschätzung und Respekt und einen tollen Umgang miteinander da ist. Nicht ein konfliktfreien Umgang, den gibt es nie, aber ein gutes Konfliktmanagement. Wir werden nächstes Jahr extra ein Weekend zu dem Thema gestalten, wo wir auch einen Gastreferent eingeladen haben, der René Meyer, der uns unter anderem auch zu dem Thema wird weiterhelfen. Aber ich glaube, worum es eigentlich geht, ist die Frage, wie wir einander sehen. Ob wir uns noch als Bürger vom Himmel sehen, oder ob wir uns nicht mehr als Bürger vom Himmel sehen, auch im Konfliktfall drin. Im Vers 1 sagt ja der Paulus, deshalb oder eben daher, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder. Immer wenn er es darum hat, bezieht sich das darum auf eine Aussage, wo der Paulus vorher gemacht hat. Und vorher hat er gerade vom Bürgerrecht, wo im Himmel ist. Darum, weil euer Bürgerrecht im Himmel ist, darum steht fest im Herrn. Wir sollen fest in unserem Bürgerrecht stehen und wir sollen auch die anderen um uns herum im Licht von dem Bürgerrecht sehen. Schaut, in Philippi hat man den Eindruck gehabt, wenn man von außen an die Stadt herangeschaut hat, das ist eine ganz normale griechische Stadt. Sie ist ja auch in Griechenland gelegen. Aber Philippi war eine der wenigen Städte in Griechenland, wo das römische Bürgerrecht geherrscht hat. Philippi ist ursprünglich eine alte Militärfestung oder ein Militärort, so ein bisschen Côte d'Azur für die römischen Militärveteranen. Die Rentner heute gehen alle auf Spanien, wenn sie ausreisen aus Deutschland und Europa. Die gehen alle auf Spanien wohnen. Und dazu mal die römischen Militärveteranen, die sind alle auf Philippi gewohnt. Die hatten dort ihren Alterssitz gehabt. Darum hat in dieser Stadt, in einer griechischen Stadt, von außen betrachtet, römisches Bürgerrecht geherrscht. Es war ein Rom außerhalb von Rom gewesen. Da hat man von außen dem nicht angesehen. Aber alle die, die Bürger sind von Philippi, sind Bürger von Rom. Genauso ist es mit der Gemeinde auch. Wir mögen im Wallis leben oder im Berner Oberland. Die einen von uns kommen aus dem Thurgau, die anderen aus dem St. Gallischen. Dann gibt es noch die Hardcore-Tuner. Gibt es auch. Aber das spielt alles keine Rolle. Wir sind alle Bürger vom gleichen Reich. Alle. Wir gehören alle in eine ganz andere Stadt und das verbindet uns. Und die Frage ist, ob man das dann noch sehen kann, wenn man einen Konflikt hat miteinander. Selbst im grössten Konflikt drin dürfen wir das nicht vergessen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, sagt der Paulus, wir kennen nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Wir beurteilen niemanden mehr nach dem, was uns von aussen her entgegenkommt. Er sagt dann, wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, wenn wir Jesus gesehen haben, als in seiner menschlichen Gestalt, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Auch Jesus beurteilen wir ja nicht nach seinem Aussehen. Und dann sagt der Paulus, denn wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und so sollen wir den anderen anschauen. Nicht da, wo uns von außen entgegenkommt, nicht Sympathie oder Antipathie, sondern Christus im Anderen. Und das dürfen wir im grössten Konflikt drin nicht vergessen. Wir gehören zur gleichen Familie. Wir sind immer noch Teil von Gottes Familie. Dort, wo Evodia und Syntyche da vergessen, da macht der Paulus ihnen Mut, erinnert euch an das. Und falls das nicht mehr möglich ist, dass ihr euren Konflikt zu zweit klären könnt, nehmt Hilfe in Anspruch. Ich bitte dich, mein rechter Gefährte, schreibt er, stehe ihnen bei. Jemand in der Gemeinde, vielleicht der Pastor von der Gemeinde, wir wissen es nicht. Sie sollen auf alle Fälle Hilfe in Anspruch nehmen, diesen Konflikt zu klären. Schaut, wo wir unsere Unzufriedenheit anfangen, auf andere projizieren, gibt da Uneinigkeit. Immer. Man fängt da aneinander rummäkeln. Man fängt da aneinander rummutzen. Nicht so offen. Aber wir Christen finden den Weg, wie wir sehr wohl auch unausgesprochen gewisse Sachen sagen können. Ich mag mich erinnern, das muss ich euch erzählen. In meiner ersten Gemeinde, wo wir waren, war die Bundeskonferenz. Wir sind schon gewählt zu Wilchingen in der FEG. Und ich bin vom Praktikum von Wettigen aus an die Bundesmissionskonferenz Bumiko in Albis Güetli. Und dann sind eine Gruppe von der Gemeinde da gewesen, von der Gemeinde von Wilchingen. Und wie man es natürlich als junger, frisch gewählter Pastor macht, bin ich natürlich dort hingelaufen zu denen, oder? Ich musste fast alle sagen. die neue Gemeinde, meine neue Gemeinde, oder? Teil der Gemeinde war da. Und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt zu mir, ah, ich freue mich so, dass wir dich wählen können. Ich habe richtig Freude. Und ich bin so innerlich, bin so ein bisschen, habe so gedacht, ja, ihr habt auch alle Grund dazu. Da, oder? Habe ich gedacht, die Welt hat auf mich gewartet als Prediger. Aber habe so gedacht, ja, habe mich gefreut, dass die mir sagt, wir haben Freude, dass wir dich wählen können. Und dann sagt die Person zu mir, weisst, ich habe Freude, dass jemand kommt, der sich so richtig triggert und seine Sache recht macht. Und dann habe ich die Person angeschaut und habe gesagt, das ist jetzt lustig, du kennst mich ja gar nicht, du weisst ja gar nicht, ob es denn so ist bei mir. Und dann sagt die zu mir, ja, darum sagt er es. Okay. Und wir haben dann beide natürlich gelacht auf den Stockzehen, oder? Aber ich habe gedacht, es hat schon etwas. Wir können ja sehr gut den Amt sagen, wann wir gerne wollen und wann wir erwarten würden. Und auch ohne, dass wir es den Amt sagen. Aber aus der Unzufriedenheit heraus entsteht so viel Ungutes, oftmals auch im Miteinander. Und das Erste, was der Paulus sagt, ist, macht das nicht. Macht das nicht. Lasst nicht zu, dass eure Unzufriedenheit zu Uneinigkeit führt, sondern ringet um die Einheit. Ringet um die Einheit. Weil, wenn dir die Unzufriedenheit Kraft von der Einheit raubt, dann raubt ihr da automatisch auch Kraft, weiterhin für das Evangelium einzustehen. Und der Paulus sagt im Vers 3, stehe ihnen bei, denen, der Evodia und der Syntyche. Das sind nicht etwa einfach zwei Schreckschrauben gewesen, sondern das sind zwei bewährte Mitarbeiter gewesen für den Paulus. Solche, die ihr Leben investiert haben ins Evangelium. Stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Vielleicht fragt ihr euch auch da, warum betont der Paulus jetzt so explizit die Mitarbeiterschaft von der Evodia und der Syntyche? Der Grund ist, dass er sie daran erinnern will, was eigentlich ihren Auftrag ist und wo sie eigentlich herkommen. Nämlich in der Situation, wo Gott sie hineingestellt hat, so schwierig und unverständlich, die vielleicht im Moment auch sein mag, ein Zeugnis für Jesus zu sein und Menschen zu gewinnen für ihn. Und schaut, wenn wir schon kämpfen, dann sollten wir gemeinsam für das Evangelium kämpfen und nicht gegeneinander. Wir sollten miteinander für das Evangelium kämpfen und nicht gegeneinander. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, vom Todd Stocker, ein amerikanischer Schriftsteller und Pastor. Das hat mich sehr beschäftigt, das Zitat. Der Stocker sagt nämlich Folgendes. Ich lese euch davor. Er sagt, das Zitat ist zu wichtig, als dass wir da in unsere Viertaktmotoren hineinsägen. Jetzt kommt das Zitat. Eine Gemeinde, die ihre Vision verliert, wird eine lauwarme, kraftlose Organisation, die charakterisiert wird durch Streit, Budgetdiskussionen und ein Herz, das tot ist, wenn es um Verlorene geht. Da hat mich sehr beschäftigt, das Zitat. Weil ich glaube, dass gerade Philippi in der Gefahr gestanden ist, so eine Gemeinde zu werden. Und Paulus erinnert sie daran, was ihr Auftrag ist. Leset weiter im Text, Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Freut euch, dass eure Namen im Buch vom Leben eingetragen sind. Freut euch, dass ihr Bürger vom Himmel sind. Freut euch, dass ihr gerettet sein dürft. Kämpft weiter fürs Evangelium und lasst Menschen um euch herum etwas von dem spüren, was Gott an Hoffnung in euer Herz hineingelegt hat. Und auch wenn die Situation schwierig ist, lasst nicht zu, dass Unzufriedenheit dir Kraft fürs Evangelium raubt. Das ist die Botschaft, die er ihnen mit diesen kurzen Versen weitergeben will. Und schaut auch hier wieder. Was hat denn der Paulus gemacht im Knast? Nichts anderes als da. Wir haben das gesehen, in der ersten oder in der zweiten Predigt. Ich weiss nicht mehr genau. Ich glaube, in der zweiten Predigt war das. wo er sagt, Christus wird verkündigt. Christus wird verherrlicht. Und das ist mein Hauptanliegen. Ich weiss, dass das nicht einfach leere Worte sind von einem Überapostel, wo irgendwo fernab auf einem heiligen Berg in einem schönen Bungalow lebt, sondern da hat der Paulus gesagt, der selber nichts anders macht, der auch dran ist in seiner Situation. Im Gefängnis, aber er lässt sich seine Freude an der Erlösung und an Jesus durch nichts nehmen. Er ist eingekerkert, aber er lässt sich seinen Wunsch, Menschen für Christus zu gewinnen, durch nichts rauben. Und genau gleich soll es Philipper machen. Darum schreibt er ihnen am Schluss von unserem Abschnitt, im Vers 9, was ihr auch gelernt und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Das tönt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen hochnäsig. Vielleicht schon fast ein bisschen wie in Kapitel 3, Vers 17, wo der Paulus sagt, seid miteinander meine Nachahmer, liebe Brüder. Aber Paulus geht es nicht darum, dass er sein Vorbild irgendwie auf den Sockel stellen will. Sondern was er möchte, ist einfach ermutigen, dran zu bleiben. Dran zu bleiben am Auftrag, so wie er es selber auch gemacht hat, ungeachtet von den Umständen. Manchmal ist es ja wirklich schwierig, von Jesus zu reden. Ihr kennt das alle auch. Vielleicht lässt sie Beziehung noch nicht zu, dass man über Jesus reden kann. Vielleicht ist auch schon alles gesagt, was man im Blick auf Jesus sagen kann. Vielleicht ist das Gegenüber noch nicht so weit. Aber ganz besonders schwierig ist es dann, über Jesus zu reden, wenn es einem selber nicht drum ist. Oder? Kennt ihr das? Dass man merkt, eigentlich sollte ich jetzt über Jesus reden, aber mir ist es so nicht drum. Bei mir geht es selber gerade so dermaßen schlecht im Moment. Ich spüre gerade gar nichts von ihm, ich merke gerade gar nichts von ihm. Ich habe das Gefühl, Gott ist gar nicht mehr in meinem Leben da. Eigentlich ist mein Leben am Zusammenkreien und ich sehe nur noch Schlechtes in meinem eigenen Leben. Und ausgerechnet dann sollte man von Jesus reden. Und von der Freude im Herrn. Schwierig. Trotzdem glaube ich, können wir eins immer sein. Menschen, die Gutes, Menschen, die Milde von ihnen ausgeht, Menschen, die man ihnen abgespürt, auch wenn die Situation vielleicht schwierig ist im Moment, aber der hat gleich irgendwo eine innere Gelassenheit. Es gibt so Menschen in meinem Leben, die das geschafft haben. Ich denke an jemanden, ist ein Rentner aus der FG Wilchingen, ganz schwierige Situation, gesundheitlich erlebt, wirklich mühsam. Aber ich mag mich erinnern, hat er, glaube ich, schon mal zitiert, der Emil Meyer. Der hat mir einen Satz gesagt, den ich nie mehr vergessen habe. Der hat mir gesagt, weisst, ich will nicht jammern. Weil ich habe mir etwas vorgenommen. Ich will nicht nur ein alter Mann werden. Ich will ein zufriedener alter Mann werden. Ein zufriedener alter Mann. Übrigens, ist lustig, die meisten Leute wollen heute lang leben. Aber die wenigsten wollen alt werden. Oder? Hat etwas. Und jetzt kommt etwas Zweites. Alt werden ist eins. Aber zufrieden alt werden ist nochmal etwas ganz anderes. Und ich sage immer, alt werden ist nichts für Feigling. Alt werden braucht Mut. Und ich glaube, da ist auch der Paulus rein, wie will sagen, auch der Philipper. Nicht, wenn es ums Altwerden geht, aber wenn es darum geht, in Zufriedenheit zu leben. Schau, du wirst nur dann können ein Zeugnis sein für Jesus, wenn man dir Zufriedenheit abgespürt. Wenn deine Unzufriedenheit über die Situation, die schwierig ist, dermaßen gross wird, dass man da nur noch da abgespürt, dann wird nicht mehr Milde und Güte von deinem Leben ausgehen, sondern ganz anders. Wisst ihr, ich wünschte mir, es käme einfach so, dass man zufrieden wäre und sich demütig unter Gottes Weg, unter Gottes Plan einreihen kann. Ich wünschte mir das so. Ich sehe wieder einen verständnislosen Blick an. Bei den meisten von euch ist das automatisch so. Die zwei, drei, wo es anders ist, für euch, ihr versteht mich, ihr wisst, von wann ich rede. Es ist eben nicht so, dass wir damals, wo wir Jesus angenommen haben, einfach so ein Smiley-Gen eingepflanzt bekommen haben. Mit dem seligen Lächeln. Das selige Lächeln der Erlösten. Leider nicht. Ich wünschte mir auch, es gäbe so ein vollautomatisches Zufriedenheitsprogramm, das von dem Moment an anfängt in einem ablaufen wie ein Perpetuum mobile. Aber das ist nicht so, bei mir einmal nicht. Sondern ich merke, ich muss darum kämpfen. Ich muss darum kämpfen. Und ich merke, letztlich hat es fest damit zu tun, ob ich bereit bin, mich demütig unter Jesus zu stellen oder nicht. Und das ist eine Frage von dem, auf was ich mich ausrichte. Ob ich mich ausrichte auf das, was ich als schwierig und mühsam erlebe in meiner Situation und ob ich das anschaue oder ob ich meinen Blick wegrichte, bewusst auf Christus sein. Und das ist das Dritte, was Paulus sagt. Lasst nicht zu, dass eure Unzufriedenheit euch den Blick für Jesus raubt und für das Gute, das er in euer Leben hineingelegt hat, trotz allem. Er sagt nämlich im Vers 5 bis 9, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann, wenn das passiert, dann wird der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. In dieser Situation, wo die Philipper waren, muss man sagen, da hat es garantiert einen Haufen Sorgen gegeben. Und einen Haufen Anliegen gegeben. Ängste. Wenn man in so einem Umfeld lebt, ist das normal. Und die Gefahr in dieser Situation, eben unzufrieden zu werden, frustriert und dann den Frust aneinander abzulassen und alles andere als mit Freude Christ zu sein und schon gar nicht mehr Menschen für den Christus zu gewinnen, ist riesig. Und darum sagt Paulus, hey, bleib nicht allein mit dem, was schwierig ist, sondern heb dich bewusst an Jesus, stell dich unter ihn, vertrau dich ihm an. Egal, wie es im Moment aussieht. Und der Paulus redet wieder aus Erfahrung. Wenn es nämlich jemand gegeben hat, der alle Anlass für Sorge hatte, dann ist es er. Seine Freunde in Philippi stehen in der Gefahr, sich zu entzweien. Helfen kann er ihnen nicht. Er selber sitzt im Gefängnis, unschuldig angeklagt wegen seinem Glauben. Raus kann er nicht. Und trotzdem spürt man dem Mann ab, dass ein tiefer innerer Frieden von ihm ausgeht. Eine grosse Gelassenheit. Eine unglaubliche Gelassenheit. Ich glaube, das habt ihr gespürt in dem Brief. Was für eine riesige Gelassenheit, das da von Paulus ausgeht. Ein Mann, der kann sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn. Also da ist die Gelassenheit. Unglaublich. Warum? Weil sich der Paulus in allem, was er erlebt, Christus überantwortet. Egal, was aus ihm wird. Und genau gleich sollen es die Philipper machen. Sie sollen sich in allem, was sie erleben, Christus anvertrauen. In dem, was sie bedrückt, in dem, was sie bedrängt, auch mit dem, was ihnen Mühe macht, sagt er, bringt das vor Jesus. Und schaut, da geht es jetzt nicht einfach darum, noch mehr zu beten. Noch mehr religiöse Pflichten zu erfüllen. Noch eine Gebetsversammlung mehr einzuberufen. Da geht es um eine Haltung, um eine innere Haltung, um eine Einstellung, um eine Entscheidung. Um die Entscheidung, egal was passiert, egal wie es im Moment aussieht, egal wie meine Lebenssituation sich darstellt, egal mit wann ich konfrontiert bin, ich will Gott sein lassen in meinem Leben und mich demütig unter ihn stellen. Und die Entscheidung wird deine Perspektive verändern, da bin ich überzeugt. Ich habe von meinem Vater, den ich relativ früh verloren habe, ein paar ganz wichtige Lebensweisheiten mit auf den Weg bekommen. Und wenn mein Vater mit mir geredet hat, hat er immer gesagt, wenn ich gewusst hätte, musst du aufpassen, hat er gesagt, Bubeli. Ich habe lange gemeint, ich heisse Bubeli übrigens. Weil alle mir Bubeli gesagt haben. Ich konnte auch nicht übersetzen, dass das meint Bübchen, oder? Aber eben, wenn er gesagt hat, Bubeli, dann habe ich gewusst, jetzt musst du zulassen. Und ein so ein Satz war, Bubeli, nichts ist so schlimm, dass es nicht noch für etwas gut wäre. Nichts ist so schlimm, dass es nichts für etwas gut sein könnte. Nichts ist so schlimm, dass es nicht noch für etwas gut wäre. Ich weiss nicht, wie sich deine Situation im Moment darstellt. Vielleicht gibt es Sachen, die dir echt Mühe machen, wo du sagst, da erlebe ich im Moment wirklich Druck. Vielleicht empfindest du dein Leben im Moment als ein Leben in einem Gefängnis mit Einschränkungen, weil du kleine Kinder hast oder in deinem Job. Vielleicht erlebst du Anfechtung von außen wie Philippa. Aber ich mache dir Mut, bring diese Sachen vor Jesus. Und heb deinen Blick bewusst weg von dem, was mühsam ist. Hin auf ihn. Damit die Sachen kannst du sehen, die er in dein Leben hineingelegt hat, trotz allem, die gut sind. Wo du dankbar kannst sein dafür. Trotz der Sachen, die schwierig sind. Dort, wo wir das machen, sagt Paulus, dort wird der Friede Gottes unser Denken und unser Innerstes anfangen zu prägen. Und da brauchen wir in solchen Momenten ganz dringend, dass Gott unser Denken bewahrt. Weil wenn man Schwieriges erlebt, dann drängt das mit so einer Kraft ins Leben hinein, dass alles andere davon verdrängt wird und dass man oftmals nichts mehr anders sieht und unzufrieden wird und anfängt falsch zu denken. Vor allem falsch denken über die, die ganz nahe mit einem unterwegs sind. In der eigenen Familie oder in der erweiterten Familie, in der Gemeinde. Man sieht nur noch Schwierige und wird frustriert und verliert die Freude am Christsein und hat nichts mehr, wo man weitergehen kann. Schon gar nichts mehr, wo man weitergehen kann an Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und man hat keinen Blick mehr für das, was Gott trotzdem an Gutem in unser Leben hineingelegt hat. Darum sagt Paulus im letzten Vers, übrigens, liebe Geschwister, alles, was wahr ist, alles, was ehrbar ist, alles, was gerecht, rein, liebenswert, wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dem denket nach. Auf da richtet euch aus. Auf da richtet euch aus. Der Frank hat ja in der Einleitung mit seinem Windows-Tablet da vorne Ärger gehabt. Und da kommt das Bild vom PC, das ist ein ganz gutes Bild, weil ihr kennt das. Oftmals ist es ja wirklich so, dass der PC Grund und Anlass ist für Unzufriedenheit, Fürsche und Hindersche. Da sitzt man vor der Kiste und es geht einfach nicht, wie es sollte. Oftmals ist der Grund der, dass das Update nicht richtig abgeladen worden ist. Sind ihr noch da? Update, ihr wisst, wer da ist, das Update, wo muss installiert werden, oder auf der Maschine. Man kann die Updates bei den Windows-PCs zwar so einstellen, dass die automatisch abgeladen werden, aber meistens muss man dann gleich den PC neu starten, damit das Update wirksam wird. Und dann heisst es, der PC muss wegen eines Updates neu gestartet werden. Vielleicht merkst du heute, dass so ein Tag ist, wo Gott ein Update hineingelegt hat in dein Leben. Vielleicht jetzt gerade auch mit dem Text Philippa 4, 1 bis 9. Vielleicht merkst du, da hat Gott ein Update in mein Leben hineingelegt. Und vielleicht sagst du, heute wäre der Tag, wo ich einen Neustart anlegen müsste, wo ich mein System neu starten müsste, damit das Update wirksam werden kann. Vielleicht siehst du nur noch Finden. Ist das Geschwisterte, wenn du in der Gemeinde unterwegs bist. Und du merkst, deine Unzufriedenheit hast angefangen, an anderen auszulassen, vielleicht sogar noch Dritte mit reinzureissen, dann ist es daran, dass Jesus um Vergebung bittest heute Morgen. Und ganz bewusst sagst, es tut mir leid. Nimm nötigenfalls auch Hilfe in Anspruch, dass du deine Konflikte kannst klären. Nimm einen Dritten dazu und klär das. Vielleicht merkst du, dass du die Freude am Christsein verloren hast. So wie der Paulus ihnen sagt, passet auf, dass er die Freude am Christsein nicht verliert. Dass er die Freude am Himmel nicht verliert. Dass er die Freude an der Erlösung nicht verliert. Und du merkst, das ist bei mir passiert. Ich habe gar nichts mehr, wenn ich anderen weitergeben kann. Dann mache ich dir Mut, erinnere dich ganz neu daran, wer du bist. Du bist ein Bürger vom Himmel. Du bist ein Sohn, eine Tochter vom Höchsten. Und vielleicht merkst du, dass du nur noch die Schwierigkeiten und Probleme siehst. Dann mache ich dir Mut. Lade den Blick für das Gute, wo Jesus in dein Leben hineingeleitet, nicht rauben. Und vielleicht musst du ein Update heute Morgen dein System neu starten, in dem ganz neu sagst, Herr, ich will zu einer neuen Dankbarkeit finden für das Gute, wo du auch in mein Leben hineingelegt hast. Wie immer dein Update aussieht, ich bitte dich, lebe nicht länger mit einem defekten System, sondern dass du dich entscheidest heute Morgen und sagst, ich will mich demütig unter Gott stellen, ganz bewusst. Wir wollen einen kurzen Moment jetzt haben, wo wir still werden. Ich bitte euch, dass ihr die Augen schliesst. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen, das du da auch kannst innerlich einfach machen und sagen, ja, ich will heute einen Neustart anlegen mit meinem System. Wir wollen einen kurzen Moment still werden und vor Jesus kommen. Herr, du weißt, dass wir oftmals uns schwer tun, wenn so Situationen sind, die schwierig sind in unserem Leben, in unserem Umfeld. Dass wir der Unzufriedenheit so viel Raum geben. Und das tut uns leid, Herr. Eigentlich wollen wir Menschen sein, die immer wieder sich unter dich und deinen Plan stellen. So manches ist uns unverständlich, was passiert in unserem Leben. So manches begrüßen wir auch nicht, hätten wir lieber anders. Aber du sollst dürfen Gott sein und wir wollen Mensch sein. Bitte bewahre uns davon, dass wir immer alles besser wissen als du. Hilf uns, dass wir ein Ja finden zu dem Weg, wo du uns führst. Und lass uns da drin hinein Zufriedenheit erleben. Bitte bewahre uns, Herr, dass wir nicht miteinander anfangen zu kämpfen und zu streiten, wo wir doch eigentlich mit uns selber und mit dir ein Problem haben, sondern dass wir die Sachen, wo wir unzufrieden darüber sind, bewusst auch selber angehen. Bitte bewahre uns davor, dass wir die Freude an dir, dass wir die nicht verlieren, weil die Freude an dir ist unsere Stärke. Das ist alles, was wir haben. Und die Freude, die Milde, die Güte, die soll von unserem Leben ausgehen. Das ist mein grosser Wunsch. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du uns den Blick wieder öffnest für Gutes, wo du unser Leben hineingelegt hast. Du siehst es jedes Einzel. Du weißt, wo jeder Einzel steht und was er heute Morgen für eine Entscheidung treffen muss. Ich bitte dich, schenke ihm den Mut und Kraft, die Entscheidung auch zu treffen. Amen. Wir wollen ein Lied nochmal singen miteinander, das wir vorher schon gesungen haben. Und das passt so gut zu dem Text. Alles, was war, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendein Lob oder irgendeine Tugend gibt, dem denket nach. Und das Lied sagt, es gibt nicht nur irgendein Lob oder irgendeine Tugend, sondern 10'000. 10'000 Gründe. Lasst uns aufstehen zu dem Lied und das miteinander singen. Vielleicht sagt jemand von euch auch, ich habe gemerkt, ich brauche dringend